Ruinen von Chita Clan, Yucatan, Mexiko. Freitag, 5.45 Uhr. Selbst nach tagelangen anstrengenden Ausgrabungen hatten sie kaum die Oberfläche der antiken Stadt angekratzt. Doch Cassandra Rubicon hatte bereits genug gesehen, um zu wissen, dass die Ruinen großartige Funde aus der Zeit der Geburt des Maya-Reiches in sich bargen. Am äußersten westlichen Rand der Yucatan-Halbinsel, wo die Kalksteinebene an vulkanisches Hochland und dampfende Dschungelgebiete grenzt, war die versunkene Stadt mehr als 1000 Jahre lang vom Urwald überwuchert gewesen. Die einheimischen Helfer nannten den Ort Chita Clan und in ihren Stimmen schwang Ehrfurcht und Angst, wenn sie diesen Namen aussprachen. Am späten Nachmittag arbeitete sie allein in der Pyramide des Kukulkan und leuchtete mit ihrer Taschenlampe voraus, während sie immer tiefer in das Gebäude eindrang. An diesem Ort wimmelte es geradezu vor Geheimnissen. In der kalkig-bitteren Luft konnte sie die Mysterien geradezu schmecken, die nur darauf warteten, von ihr entdeckt zu werden. Cassandra richtete den Strahl ihrer Taschenlampe geradeaus und fuhr sich mit einer Hand durchs Haar. Normalerweise hatte es den rötlich-braunen Schimmer frisch geschälter Zimtrinde, doch nun war es staubig und schweißverklebt. Die Farbe ihrer Augen lag irgendwo in der Mitte zwischen grün und braun, wie ergiebiges Kupfererz. Vor der Pyramide waren ihre Partner von der University of California mit Außengrabungen beschäftigt und verzeichneten den Grundriss der Stadt. Das Prachtstück von Chita Clan war die großartige Stufenpyramide des Kukulkan, die in der Mitte der Stadt lag. Obwohl von Gräsern und Sträuchern überwuchert, war sie sehr gut erhalten. Die Archäologen waren außerdem auf eine unermesslich tiefe Zisterne hinter der Pyramide gestoßen, einen natürlichen Kalksteinschacht, der mit öligem, schwarzem Wasser gefüllt war und in dessen finsteren Tiefen, wie Cassandra argwöhnte, zahllose Artefakte und Relikte verborgen lagen und wahrscheinlich auch die Gebeine von Menschenopfern. Solche Kalksteinbrunnen oder Cenotes waren in den Maya-Städten in Yucatan häufig anzutreffen. Cassandras Team plante, die Taucherausrüstung innerhalb einer Woche einsatzbereit zu halten, dann würde sie selbst in die Tiefe hinabsteigen. Doch im Augenblick hatten sie noch zu viel mit der ersten Bestandsaufnahme zu tun. Für den Augenblick konzentrierte sich Cassandra darauf, das Innere der Pyramide zu erkunden. Die einheimischen Arbeitertrupps, die ihr ortskundiger Führer Fernando Victoria Aguilar, selbsternannter Abenteurer und Forschungsreisender, angeheuert hatte, hatten bereits tagelang schwer gearbeitet, um Chita Clan von seinem Leichentuch, das die Zeit und Mutter Natur über der alten Stadt ausgebreitet hatten, zu befreien. In dem Moment jedoch, da die Indios die Darstellungen der gefiederten Schlangen erblickt hatten, hatte sich das Entsetzen unter ihnen breit gemacht. Fortan flüsterten sie ängstlich miteinander und weigerten sich, näher an den Ausgrabungsort heranzugehen oder bei der weiteren Freilegung der Ruinen zu helfen. Und so setzten die Archäologen ihre Arbeit allein fort. Schließlich hatten sie Vorräte für ein paar Wochen und ein Funkgerät, um Hilfe herbeizurufen, falls ein Notfall eintreten sollte. Im Augenblick allerdings genossen Cassandra und die vier anderen der kleinen Expedition ihre Einsamkeit. Heute verbrachte Kelly Rowan, der zweite Archäologe des Teams und seit kurzem der Mann, mit dem Cassandra ihr Zelt teilte, die letzten Stunden des Tages auf den äußeren Stufen der Pyramide und studierte die Hieroglyphen. Christopher Porte, der Epigraphiker, stand mit seinem Zeichenblock gebückt neben ihm und versuchte eifrig, die eingemeißelten Schriftzeichen zu übersetzen, während Kelly mit Pinseln und feinen Werkzeugen die Muster von Erde und Staub befreite. Kate Barron, die Historikerin und Fotografin des Teams, nutzte das Licht des Spätnachmittags, um ihre Aquarelle zu vervollkommnen. Während das Team schweigend, aber in fieberhafter Eile arbeitete, schwoll die Geräuschkulisse des Dschungels mit dem schwindenden Tageslicht an. Tief im Inneren der Pyramide des Kukulkan jedoch war vom Verstreichen der Zeit nichts zu spüren. Cassandra setzte ihre Erkundungen fort. Auch diesen Nachmittag hatte sie in der Pyramide zugebracht und nur gelegentlich eine Pause eingelegt, um nach Kelly und Christopher zu sehen, die an der Entzifferung der mit Hieroglyphen bedeckten Treppe arbeiteten. Und nach John Forbin, dem Architekturstudenten und Techniker des Teams, der die anderen halbverfallenen Gebäude studierte. Cassandra trug einen kleinen Mikrokassettenrekorder in der Hand. Sie arbeitete sich weiter vor, das Haar voller Staub, Augenlider und Wangen mit Erde verschmiert. Ihre Arme und Beine waren bleischwer, steif und wund von zu vielen Nächten auf einer unbequemen Isomatte, ihre Haut entzündet von unzähligen Insektenstichen. Schon zu lange hatte sie weder ein kaltes Getränk noch eine heiße Dusche genossen. Doch die wunderbaren Entdeckungen, die sie bereits bis jetzt hatte machen dürfen, waren alle Opfer wert. Archäologie ist eben nichts für Jammerlappen, dachte sie schulterzuckend. Ihr Vater hingegen war der Meinung, seine Tochter würde ihre Schönheit verschwenden, wenn sie in den Ruinen antiker Zivilisationen herumkroch. Aber Cassandra lachte nur darüber. Immerhin hatten sie seine Erfolge als Archäologe überhaupt erst dazu gebracht, diesen Weg einzuschlagen. Der große Wladimir Rubikon hatte sich mit der Erforschung der Terrassensiedlungen amerikanischer Ureinwohner einen Namen gemacht. Sie wollte eigene Spuren in ihrer Disziplin hinterlassen und nicht nur die Arbeit ihres Vaters fortführen. Plötzlich bemerkte sie im Strahl der Taschenlampe, dass die Wand zu ihrer Linken eine deutlich andere Farbe hatte. Mit wachsender Erregung begriff Cassandra, dass sie auf den inneren Tempel gestoßen war. Dies musste das ursprüngliche Gebäude sein, auf dessen Grundmauern die Pyramide des Kukulkan errichtet worden war. Die alten Maya hatten nicht selten größere, eindrucksvollere Tempel über alten Ruinen errichtet, da sie glaubten, an bestimmten Orten konzentriere sich die magische Kraft im Lauf der Zeit immer stärker. Das prachtvolle, zeremonielle Zentrum von Xetaclan war das Herzstück aller Rituale an diesem Ort gewesen. Bemüht um einen langsamen, analytischen Tonfall, diktierte Cassandra ihre ersten Eindrücke in den Mikrokassettenrekorder. Vorsichtig ließ sie ihre Hände über die verschmolzene Steinoberfläche gleiten und fuhr mit atemloser Stimme fort. Normalerweise hätte ich erwartet, Fragmente von Tünche oder Putz vorzufinden, wie sie die Maya verwendeten, um ihre Tempel zu verzieren. Aber die Wände sind vollkommen glatt. Cassandra tastete sich an dem alten Mauerwerk noch tiefer in die Pyramide hinein. Die Luft wurde immer stickiger, sie war seit Jahrhunderten nicht mehr bewegt worden. Sie ließ den Lichtkegel ihrer Taschenlampe durch den neuen Raum wandern und schüttelte, ohne es zu merken, verblüfft den Kopf. So etwas hatte sie noch nie gesehen. Nach allem, was sie über antike Kulturen wusste, erschien ihr diese bizarre Ausstattung unmöglich. Von den Maya war nicht bekannt, dass sie jemals irgendein Metall ausgiebig verarbeitet hätten. Doch hier sah sie unverkennbar Metall vor sich, das so glatt und frei von Verfärbungen war, als wäre es in modernen Schmelzöfen hergestellt worden. Es war eine ungewöhnliche Legierung, keineswegs jedoch rohes Gold oder Bronze, wie es die alten Maya verwendet hatten. Voller Staunen starrte sie eine endlose Minute in den Raum hinein. Sie zog ihr Kassettengerät hervor. Sie drückte die Record-Taste. Fürs Protokoll. Ich glaube, wir haben hier eine echte Sensation. Ein Riesending. Alles in ihr drängte danach, ganz hineinzuklettern, um den prachtvollen Innenraum nach Herzenslust zu erkunden. Doch ihre Vernunft und ihre Erfahrung warnten sie davor.